Wer von euch hat schon mal von diesem Mann Alexander Ogorodnikow gehört? Einfach gespannt, kennt einer ihn oder seine Geschichte? Manchmal gibt es ein paar Leute, die ihn kennen oder von ihm gehört haben. Alexander hat 8,5 Jahre lang in einem Gulag gelebt, also ein Straf- und Arbeitslager der damaligen Sowjetunion, unter anderem in Sibirien. Was hat er falsch gemacht? Hat an Jesus geglaubt und hat es auch ausgelebt, indem er im Geheim Bibelstudien durchgeführt hat und sogar ein Untergrundseminar geleitet hat oder gegründet hat. Das hat er falsch gemacht. Die Autoritäten, die gehen eines Tages auf ihn zu und sagen: Hey, wieso verlässt du das Land nicht? Wir können dir sogar helfen, wenn du möchtest. Und seine Freunde fragen ihn so: Hey, wieso gehst du nicht? Seine Antwort lautet: Christus hat uns befohlen, seine Präsenz in der Welt zu sein. Hier. Er bleibt. Er landet in ein Gulag und leidet 8,5 unvorstellbar schweren Jahren. Wenn du sein Buch liest, was er erlebt hat, kann man manchmal kaum beschreiben, was sie zu ihm getan haben. Er wird ständig gefoltert. Irgendwann kommt im Gefängnis, kommt der KGB, also die Staatskomitee für Sicherheit, geht auf ihn zu und die möchten ihn auf natürliche Weise umbringen. Sie nehmen ihn, schmeißen ihn, denn in Sibirien ist es eiskalt im Winter, schmeißen ihn in eine Zelle. Er hat kaum Kleidung an und sie schlagen das Fenster ein. Und sie sagen: Wir warten bis morgen und wenn er dann gefroren ist, dann sagen wir jedem, er ist verrückt geworden und hat selber das Fenster eingeschlagen, selber Schuld, natürlichen Tod gestorben. Und dann kommt bei Alexander eine zerreißende Verzweiflung hoch. Gott, hast du mich jetzt wirklich verlassen? Waren meine jahrelange Leiden umsonst? Normalerweise sagt er, betet er stille. Aber jetzt, in diesem Moment, betet er laut und in voller Verzweiflung. Also was passiert in so einem Moment? Satan ist dabei, ihn wie Weizen zu sichten oder zu sieben. Und da kommen wir zu unserem Predigtext. Es ist aus Lukas 22, Abvers 31. Lukas 22, Abvers 31. Ein bisschen Kontext dazu. Es ist der Nacht, wo Jesus verraten und im Stich gelassen wird. Er feiert mit seiner Lehrlinge das letzte Mal das Passahmahl. Dann entsteht eine sehr peinliche Situation unter den Lehrlingen. Und das ist auch nicht das erste Mal. Es ist eine Situation, die uns als Zuschauer auch warnen soll, weil es entlarvt uns oder unser menschliches Herz. Die Lehrlinge, die streiten nämlich in diesem Moment, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Und wenn wir Menschen sowas tun, wir machen es, glaube ich, immer mal wieder im Großen oder Kleinen, dann macht uns das geistlich sehr anfällig, auch sehr verletzlich. Und der größte Diener am Tisch, Jesus Christus, der erklärt dann nochmals, er hat das seine Lehrlinge schon öfters gesagt: In meinem Reich geht es nicht um Herrschen. In meinem Reich geht es um Dienen. Und dann sagt er, Vers 31, er spricht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Bis soweit. Also was Jesus in dieser Stelle tut, ist uns die Augen öffnen. Es ist, als ob er uns in so einer Situation, wir nehmen nicht allzu viel wahr, es ist ein Parkplatz, als ob er uns eine Infrarot, eine Wärmekamera gibt. Und wenn wir das dann aufgesetzt haben, dann sehen wir Ui, das ist ja genau der gleiche Situation, aber da ist einer dabei einzubrechen. Es findet etwas Schlimmes statt. Das ist, was Jesus mehr oder weniger in diesem Moment tut. Er sagt zu seinen Lehrlingen, liebe Lehrlinge, ihr seid mit vielem beschäftigt, aber es gibt noch einen, der beschäftigt ist. Ist Satan für dich eine Realität? Und dass er auch nicht auf seinen Hintern sitzt. Für Jesus schon. Bewusst macht der Satan sich nicht spürbar und wahrnehmbar, aber er ist da. Unser Lehrer macht klar, Satan ist ein reales Wesen und das hat sich 2000 Jahre später nicht verändert. Simon, Simon, zweimal sagt er liebevoll, spricht er zu Simon und er schüttet ihn, der Anführer der Gruppe, auf. Hey Simon, Satan ist da und er hat Pläne. Er hat begehrt, euch zu sichten, zu sieben, so wie Weizen. Satan begehrt und fordert, sagt Jesus. Bei wem tut der Satan das? Bei Gott, dem Vater. Das bedeutet, Satan kann nur das tun, was Gott zulässt. Mehr kann er nicht machen. Und wen begehrt er zu sichten? Jesus sagt, euch, die ganze Gruppe von Lehrlingen. Und damit verbunden glaube ich, dass der Satan immer mal wieder, wenn er die Gelegenheit kriegt, die ganze Gemeinde weltweit zu sieben und zu sichten. Was ist das genau, das Sichten oder das Sieben? Da gibt es verschiedene Bilder, die man zeigen kann. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin zwar kein Experte, habe selber auch noch nicht gemacht, aber man nimmt die Sachen, man tut es in so einem Sieb, man schmeißt es hoch oder man versucht es ein bisschen hochzuschmeißen und wenn ich es richtig verstanden habe, dann nimmt der Wind, nimmt das, was leicht ist, nimmt es weg und die Körner, die fallen im Sieb oder die bleiben übrig. Und so tut man Spreu von Körner, Schichten, sieben. Und das ist eben, was der Satan tut. Satan will die Lehrlinge untauglich machen. Er will sie für sich gewinnen, damit sie aus dem Reich vom Licht, weil sie sind ja mit Jesus und mit dem Licht unterwegs, zurückgehen ins Reich der Finsternis. Und wie tut Satan das? Genau das Sichten. Da gibt es verschiedene Taktiken. Bei Petrus und die Lehrlinge steht Angst hervor. Eine unbekannte Situation. Verzweiflung. Druck. Er macht es auch durch die ganze Verfolgung weltweit, so wie bei Alexander Ogorodnikow dort in der Zelle. Und bei uns glaube ich, dass er das macht mit Wohlstand, mit Komfort, Ablenkung. Oft haben zu wollen, was anderen auch haben. Dieser Gedanke kommt in mir oft hoch, ich kann es nicht verneinen. So tut er uns sichten, uns von Jesus trennen. Und warum tut er das? Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist der Satan nicht gegen dich wegen dir, aber wegen dem, mit wem du verbunden bist, der lebendige Gott. Darum möchte Satan Petrus sichten, Alexander Ogorodnikow sichten und ich bin davon überzeugt, auch CGD sichten, wenn er die Gelegenheit kriegt. Das ist eine geistliche Realität. Da kann man sagen, wie jetzt damit umzugehen. Das ist nicht angenehm, oder? Ein paar Sachen, die wir im Kopf haben können. Erstens, wie gesagt, Satan kann niemals mehr tun, als das Gott ihm erlaubt. Er ist gebunden. Das Zweite, was wir im Kopf haben können und was tröstet, ist, was Paulus sagt in 1. Korinther 10. Dort sagt er, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott begleitet uns da hindurch und gibt uns Kraft. Aber müssen wir dann passiv sein? Warten, was auf uns zukommt? Nein. Im Gegenteil. Geistlicher Streit verlangt geistlich Handeln. Und die Waffe, die uns gegeben worden ist, ist Gebet. Aber, sagt Jesus, aber, er klingt nicht verzweifelt, dass er sagt, oi, 3 Jahre mit den Jungs Zeit verbracht, quasi Zeltlagerzeit gehabt, ganze Zeit durch. Oh, das war jetzt umsonst, weil Satan ist dabei, sie zu sichten. Na, überhaupt nicht. Liebevoll, klar und mit Vertrauen sagt er, aber ich habe für dich gebetet. Petrus, du wirst schmerzen, du wirst kratzen, du wirst Verletzungen, du wirst Narben bekommen. Aber trotzdem, ich habe gebetet, dass dein Glauben stehen bleibt. Und nicht einfach das, was wir heutzutage so oft hören, Hoffnung stirbt zuletzt. Dass du irgendwann etwas glauben kannst, dass es noch ein bisschen Licht gibt oder so. Na, es geht hier um einen spezifischen Glaube. Der Glaube, der die folgenden Sätze aus Petrus' Mund hervorgehen ließ. Nämlich, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Heilige Gottes. Johannes 6. Dieser Glaube, dass das nicht aufhört. Und was tut dieser Glaube? Genau das, was uns hilft, geschützt zu sein gegen Satan. Dass Satan schichtet und schichtet, aber dass er keinen Erfolg hat. Dass du während dem Schichten, auch wenn du das mal erlebt hast, dass du wissen darfst, na, ich klammere mich an Jesus fest, egal wie die Umstände sind und wie schwer auch. Und es ist oft wirklich nicht leicht, das möchte ich nicht leicht darüber reden. Aber dass wir trotzdem wissen, na, an diesen Jesus klammere ich mich fest. Jesus weiß, dass Petrus Hilfe braucht, dass er Hilfe bekommen wird, dass er im Glauben stehen bleibt und dass er danach auch Petrus wieder verwenden kann, um seinen Glaubensbrüder zu stärken. Also vielleicht gibt es hier anwesend auch Menschen, bist du schon länger mit Jesus unterwegs und bist du vielleicht verzweifelst, weil du fragst, weil du vielleicht Jesus auch mal untreu warst, empfängt Gott mich noch? Darf ich bei ihm sein? Bin ich noch tauglich für Gottes Reich, nachdem ich XY gesagt, gedacht oder was auch immer habe? Dann möchte ich derjenige ermutigen mit Worten von Warren Wiersbe, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert. Der sagt, was Satan will, ist, dass wir Zerknirschung und Gewissenbisse empfinden. Aber er will nicht, dass wir zur Buße kommen. Er will, dass wir uns selbst anklagen und unsere Aufmerksamkeit auf unsere Sünden richten. Und auch nur darauf richten. Was will aber Jesus? Was will Gottes Sohn? Der will, dass wir im Glauben von uns weg und auf ihn schauen. Dann werden wir Buße tun, wir werden Sünden bekennen und wir werden Reinigung und Wiederherstellung unserer Gemeinschaft mit ihm erleben. Und diese Gemeinschaft ist süß und ist gut. Und da hat Satan nichts verloren und nichts zu sagen. Ein größeres Unterschied zwischen Satan und Jesus gibt es nicht. Wie reagiert Petrus aber in diesem Moment? Übermutig. Er hat, glaube ich, ein schönes Verlangen, aber er ist zu selbstsicher. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Ich bin bereit. Oder ist es vielleicht eine Selbstverteidigung für die Gruppe, da Jesus sagt, wenn du einst zurückgekehrt bist, was? Na na, wisst ihr, wozu ich bereit bin? Und dann Petrus, Felsenmann. Felsenmann, dreimal wirst du leugnen, dass du mich kennst. Eigentlich genau das, was Satan hören will, wenn er sichtet. Aber Petrus, du darfst noch immer Fels heißen, auf dem Jesus die Gemeinde bauen will. Aber lieber Petrus, das wirst du nicht aus eigener Kraft tun, weil du so gescheit bist. Oder weil du von dir selber ein Fels bist. Was Simon zu einem Fels macht, ist Gottes Kraft und seinen Glauben. Eine Glaube, die nach Leid und Verzweiflung und untreu sind, Jesus noch immer als der Messias, den lebendigen Sohn Gottes bezeichnet. Das bedeutet, Satan hat gesichtet und gesichtet, aber ohne Erfolg. Diese kostbare Korn, die bleibt in Jesu Hände. Ein bisschen Anwendung. Was können wir aus diesem Vorfall lernen? Petrus und die anderen Lehrlinge, die sind an und für sich keine Helden. Die brauchen Gebet, damit ihr Glaube nicht aufhörte und sie stark im Glauben standen. Sie waren keine Helden. Und das betrifft uns auch. Das betrifft die Leiter der Gemeinde. Oft denken wir ja, habe ich auch den Eindruck, dass Leute meine Gemeinde in der FEG Innsbruck machen, denken, oh, das sind die Pastoren, die wissen, na, wir sind auch anfällig. Wir brauchen Gebet. Bitte betet füreinander. Betet für die Leiter, die Leitung in der Gemeinde oder wenn es bestimmte Verantwortungen gibt. Sie werden angefochten. Und es betrifft auch die verfolgten Geschwister. Oft sind die verfolgten Geschwister für uns so Glaubenshelden. Sind sie bei mir noch immer. Aber Satan ist so krass dabei, sie zu sichten. Sie brauchen unser Gebet. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute in Nordkorea nach 10 Jahren in einem Haft und nicht wissen, welchen Tag es überhaupt ist, dass sie noch mit Jesus gehen möchten. Diejenigen, die in diese Erweckungszeiten in Iran zum Glauben kommen und dann inhaftiert werden, es ist nicht selbstverständlich, dass sie in einem Jahr noch mit dem Herrn gehen wollen. Sie brauchen unser Gebet. Was steht eigentlich auf dem Spiel in diesem geistlichen Kampf? Wozu unser Gebet? Das erste ist Rettung oder Heil für die Ewigkeit. Es gibt nur einen Weg zum Vater, es ist Jesus. Wir brauchen Gebet, damit wir in ihm stehen bleiben und für ewig bei ihm sein werden. Deswegen brauchen Leute uns Gebet. Und damit verbunden, es geht auch um Gottes Reich in das Hier und Jetzt. Es geht um seine Ehre. Psalm 33, Vers 8, glaube ich. Da wird gesagt, dass die ganze Welt den Namen von Gott fürchtet und ihn kennt. Das ist, was Gott will, was er vorhat. Österreich ist wunderschön. Ländle ist auch wunderschön. Ich bin immer wieder gerne hier. Aber ohne Gott und Jesus ist es geistlich tot. Würden wir alle politischen Themen, die uns jetzt beschäftigen, würden wir die auf der Seite tun, würden nicht mehr da sein. Und wirtschaftlich geht es wieder hoch. Aber haben wir Jesus nicht, ist die Lage geistlich tot. Wir brauchen hier starke Gemeinden, die das Licht von Jesus weitergeben. Und dazu braucht es Gebet. Satan will euch spreu, nutzlos sein lassen. Jesus will euch aber Licht, Salz sein lassen. Etwas ganz Kostbares. Und das will er nicht nur hier, das will er auf der ganzen Welt. Und deswegen möchte ich euch noch einmal die Karte zeigen. Ich bin mir bewusst, präsentationstechnisch ist es vielleicht nicht so klug, weil es gibt für euch jetzt auf einmal viel zu lesen. Und ich rede auch noch zur gleichen Zeit. 380 Millionen. Ihr seht ein paar Zahlen von Leuten, die getötet worden sind, verhaftet worden sind. Verfolgung nimmt zu. Diese Karte kann wehtun, kann Angst geben. Und zur gleichen Zeit können wir die Karte auch aus einer anderen Perspektive anschauen. Wir dürfen wissen, warte mal, in all diesen Ländern gibt es Nachfolger von Jesus, die trotz schlimmer Verfolgung standhalten, für Jesus weitermarschieren. Es gibt Leute in Libyen, in Jemen, nach so vielen Jahren Bürgerkrieg, die weitermachen. Es gibt Leute in Irak, obwohl die Kirchen zerstört und geschlossen worden sind. Sie brauchen allerdings aber unser Gebet. Weil wir wollen gerne, dass genau dort, wo es so schwer ist, dass das Licht vom Gottesreich bleibt. Dass noch mehr Leute dazukommen. Wie Gebet genau funktioniert, wenn ihr da Fragen habt, ich habe sie auch. Ich habe da keine, nicht wirklich Antworten. Aber ich weiß eines. Wenn Jesus es macht, wenn er betet für seine Lehrlinge, damit ihren Glauben nicht aufhört, dann möchte ich einfach nachmachen. Ich möchte mittun. Ich möchte auch so beten. Weil ich möchte, dass seinen Namen in Österreich, aber auch in solchen Ländern kräftig klingt, dass seinen Namen verherrlicht wird. Zum Schluss nochmal wieder zurück zu Alexander Ogorodnikow. Er ist dort in der Zelle, verzweifelt. Sein Blut fühlt sich an wie eine dicke Sirup, der kaum fließt. Alles tut ihm weh. Hat Gott mich wirklich verlassen? Waren meine jahrelange Leiden umsonst? Und dann auf einmal spürt er eine Wärme in seinem Körper. eine greifbare Wärme, die das Herz durchdringt, so wie eine Mutter ihr Baby an die Brust drückt. Tröstende Wärme von oben. Alexander bekommt ein großartiger, ein wohltuender Frieden in diesem Moment. Er sagt, ich spürte eine sehr liebevolle, brüderliche Berührung, eine fürsorgliche Hand, die meine Schulter berührte. Ich spürte sie tatsächlich. Diese Geste trug die Worte, du bist nicht allein, du bist nicht verlassen, wir teilen dein Leiden. Die Wächter, die erwarten, dass sie in der Früh ein toter Alexander vorfinden, aber er lebt und sein Körper ist sogar warm. Jahre später, als Alexander wieder im Freien leben darf, findet er heraus, dass eine ganze Menge von Menschen weltweit für ihn gebetet haben und er kann die Sachen zusammenbasteln und findet heraus, auch in diesem Moment, als er in der Zelle geschmissen worden ist. Eine von diesen Betenden ist eine Frau aus Asien, ich glaube aus den Philippinen, wenn ich mich nicht täusche. Sie bekommt einen Traum und sie hört in diesem Traum zu beten für einen Alexander. Sie sagt, ich hatte keine Ahnung, wer Alexander war, aber ich erzählte es meiner Gemeinde und wir fingen an, für ihn zu beten. Etwa 6 Monate später erhielten wir von Open Doors einen Brief, in dem stand, für Alexander zu beten. Wir fanden schließlich heraus, wer er war. Wir haben 6 Monate lang für ihn gebetet. Dieses Beispiel, wahre Geschichte, zeigt, Gebet hat Kraft. Gebet verherrlicht Gott und er verwendet es sehr wohl. Satan geht umher wie eine brüllende Löwe und sucht zu verschlingen. Römer 8. Wer will er verdammen? Oder wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und der für uns eintritt. Das ist, was er tut. Amen. Ich möchte gerne noch ein Gebet aussprechen. Du bist so ein großartiger Gott, dreieiniger Gott. Danke dir für die Geschichte von Alexander Ogorodnikow. Geschichte. Du hast es gemacht. Du erhörst Gebet, auch wenn wir es manchmal nicht realisieren oder wenn wir verzweifelt sind, ob Gebete etwas tun. Ermutige uns, stärke uns tatsächlich zu beten, nicht aufzugeben. Und wir beten, Herr, für all diejenigen, die weltweit so unglaublich leiden, die geschlagen werden, gefoltert werden, auch wie Rumana, dieses Mädchen aus Bangladesch. Unsere Geschwister, vor kurzem zum Glauben gekommen sind, in Iran und so weiter, dass du sie stärkst und dass sie ihren Glauben nicht aufgeben. Auch in Subsahara-Afrika, wo so viele getötet werden. Steckt im Glauben von den Müttern, Kinder, die alleine geblieben sind, weil die Väter nicht mehr da sind, umgebracht worden sind. Danke dir, dass wir auch immer wieder Berichte hören dürfen, dass du manchmal sogar aus dem Nichts ein Trauma wegnimmst. Es ist menschlich gesehen überhaupt nicht möglich, aber es ist möglich bei dir, weil du Gott bist. Danke dir, dass du deine Gemeinde liebst weltweit, auch uns hier, dass du dein Reich baust. Und wir danken dir auch, Herr Jesus, wissen zu dürfen, du bist auf dem Weg, du kommst zurück und wir freuen uns drauf. Amen.